Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Markus Odomka.
2026, das ist ja fast ein Jahr von wirklich Stargästen durch und durch bei der Kolloser Medizintechnik hier bei unserem Podcast Zwischen Leben und Tod. Heute mit Christoph Macho aus dem schönen Oberösterreich. Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, servus.
Christoph Macho, in der Community der Notfallmedizin bist du ja gar nicht mehr wegzudenken, respektive du hast dir schon einen sehr großen Namen zentral in Österreich gemacht, was die Schulungen betrifft beim Arbeiter-Samariter-Bund. Aber Christoph, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
Ui, wo fangen wir da an? Naja, wenn man es genau nimmt, hat es angefangen vor, lustigerweise habe ich es ausgerechnet, vor 12.156 Tagen oder über 33 Jahren. Da bin ich das erste Mal im Jahre 1992, genauer genommen am 29. Dezember, das erste Mal in einem T3-Krankentransportwagen vom ASB Linz gesessen und dort als Einzuschulender mitgefahren. Ja, und da hat das Ganze angefangen. Dann später, ein Jahr drauf, Zivildienst. Nach dem Zivildienst habe ich mich für die Krankenpflege entschieden, habe die allgemeine Ausbildung in der Krankenpflege gemacht. Später dann im OB gearbeitet auf der chirurgischen Seite, habe da die Zusatzausbildung gemacht. Instrumental auf einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in Linz. Ja, und habe dann 2005 endlich die Möglichkeit gekriegt, auf die Anästhesie zu wechseln, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und ja, dort bin ich dann lange, lange geblieben. Habe auch die Zusatzausbildung gemacht, also die Sonderausbildung dazu gemacht. In der Zwischenzeit mich dann auch im Rettungsdienst weiterentwickelt bis zum Notfallsanitäter. Ja, und nach meiner beruflichen Laufbahn in einem Krankenhaus und in einem anderen Krankenhaus hat mich mein jetziger Bereichsleiter mehr oder weniger von dort abgeworben und hat mir schmackhaft gemacht, die Abteilungsleitung in der internen Schulung beim Samariterbund Linz zu übernehmen, die ich jetzt heuer im 10. Jahr innehab. Und ja, und dazwischen viele, viele Stationen, NKV mitgemacht, NKI gemacht und.
Also, wie kann man sich bei so einer großen Institution, noch dazu eben in Oberösterreich, vorstellen, was ist da dein Tagesablauf? Wenn ich die als Schulungsleiter hernehme, kommt man am Montag ins Büro und beginnt zu schulen? Oder tut man da Trainer einteilen? Wie läuft so eine Woche ab?
Naja, im Wesentlichen ist viel, viel Organisationsarbeit. Schauen, dass die Dienstpläne besetzt sind, dass die Vortragenden da sind, dass der Schulbetrieb läuft. Wobei, da kann ich mich glücklich schätzen, da werden Mitarbeiter, die ja die kompletten Rettungssanitäterinnen-Ausbildungen meistert und managt. Weil da haben wir tatsächlich Schulbetrieb, bis auf wenige Wochen im Jahr geht es da eigentlich durch mit den Ausbildungen. Und ja, viele Dinge organisieren, so wie Notfallsanitäter-Ausbildungen, Fortbildungen, unter anderem manchmal das eine oder andere neue Konzept sich überlegen und planen und dann auch umsetzen. Also wir haben das eine oder andere haben wir schon am Boden gebracht. Ja, und so schaut es im Wesentlichen aus. Und dazwischen wird man dann immer wieder unterbrochen mit tagesaktuellen Dingen, die zum Lösen sind oder zum Erledigen sind.
Ja. Wir haben ja eingehend schon ein bisschen plaudert, wir kennen uns ja sehr lange. Christoph, du bist ja auch am Patienten. Also es ist ja nicht so, dass du nur in der Lehre steckst. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, auch unsere Vorgänger in vielen Bereichen in der Präklinik, wenn ich nicht wirklich beim Patienten bin, nicht selber anpacke, die Produkte auch nicht in der Hand habe, muss aber lernen. Wie siehst du das?
Es ist essentiell eigentlich, weil sonst bin ich meiner Meinung nach nicht mehr authentisch im Lehrsaal, wenn ich nicht selber in der Präklinik tätig bin. Und mir wird persönlich auch was angehen, wenn ich nicht immer wieder mal aus dem Büro rauskomme, auf die Straßen. Ja. Und ich bin ja gern beim Patienten. Also ich bin zwar mittlerweile der Sanitäter, der, wenn es der Sauberkeitszustand der Wohnung zulässt, der neben dem Patienten sitzt und ein nettes Gespräch führt, sofern es der Gesundheitszustand natürlich zulässt, keine Frage. Also mit gewissem Alter, mit zunehmendem Alter, kriegt man halt auch die Ruhe rein. Und da macht es umso mehr Spaß eigentlich. Ja.
1992, Das kann sich ja ein Junger, die heute bei dir im Lehrsaal sitzen, die sich zum Rettungssanitäter ausbilden lassen oder gar Notfallsanitäter, 1992 zu 2026, das ist eine lange Zeit. Was hat sich für dich da so grob geändert, wo du sagst, bumm, da bin ich froh, im 26er Jahr jetzt zu sein? Und was denkst du, war irgendwie schon noch lässig, wenn man das auch noch so in der Präklinik hätten?
Naja, einerseits, sage ich mal, die Modernität, die Ausstattung der Fahrzeuge an sich, also das, was so zum Fahrzeug gehört, wie eine Trage, ein Raupensessel und solche Sachen, aber natürlich auch die medizinischen Geräte. Ich meine, in der Zeit, wo ich angefangen habe, war eine Fußpumpe nur Usus, dass man die gehabt hat zum Absaugen. Vereinzelt hat es halt dann schon diese Absauggeräte gegeben. Ja, der Beatmungsbeutel, das waren sehr speziell die Beatmungsbeutel. Heute ist man mittlerweile aus Hygienegründen zu Einwegprodukten übergegangen. Ja, oder einfach, wenn du dir überlegst, da hat es kaum ein Monitoring gegeben damals. Also da war ein Pulsoxy, das du heute auf den Finger drauf steckst, war so groß wie heute ein Riesenmonitor.
Ja. Ich habe einen Lehrmeister gehabt, seinerzeit, leider lebt er nicht mehr, ist auch sehr früh leider gestorben, wie ich in den 90ern beim Roten Kreuz begonnen habe. Und da hatten wir die Lehrtal Suction Unit. Du kannst dich vielleicht auf die alte Lehrtal-Pumpe noch erinnern. Und die war damals neu, du sagst es, weil es war ja für die Ambo Twin quasi war ja en vogue, also die Fußpumpe. Und das war immer so eine Runde in einem Mannschaftsraum. Und da haben sie im Freitagnachtdienst immer Karten gespielt, wenn kein Einsatz war. Und wir Jungen durften in der zweiten Reihe zuschauen. Und mein Lehrmeister, weil so Lehrsanitäter gab es in die Richtung nicht, hat Lehrbeauftragte gegeben, aber so, wo man sagt, der begleitet dich in deiner Ausbildung und den kannst du um Rat fragen, das gab es ja damals nicht. Und da hatten wir die graue Uniform noch und der sagt, da hast du 5 Schilling, da hast du einen Kakao. Aber ich denke mir, bist du ein der Lampe auf einen Kakao? Ey. Ja, also der werte Herr Hans lohnt mich ein. Und dann habe ich den Kakao in der Hand und schaue einer weiter zu beim Kartenspielen und dann sagt, jetzt gehst du raus in 5er und holst die Absackpumpen einer. Und ich denke mir, ja gut, nimm die Absackpumpen, halt mal die Absackpumpen in den Kakao, die zirkt auf und er hat gesagt, und jetzt gehst du das putzen. Und ich habe gedacht, na sag mal, was ist mit dem jetzt? Ja? So, bin dann ins NRW-Depot gegangen, ich bin ja noch nicht NRW gefahren, aber dort konnte man gut reinigen bei uns. Und dann habe ich diese Suction Unit zerlegt, weil sie putzen musste, alle Membrane, ich weiß nicht, ob sie da noch erinnern kann, ja. Aber seit dem Moment habe ich dann gewusst, wie man die reinigt. Und das war ein wichtiger, essentieller Punkt. Warum? Hygiene war trotzdem immer ein großes Thema. Man hat halt nicht so viele Single-Use-Produkte gehabt wie heute. Aber man hat natürlich durch das Zerlegen, habe ich dann gewusst, wie man sie zerlegt, wie man sie zusammenbaut. Und beim zweiten, dritten, vierten Mal, wenn man real dann einen Patienten absagen musste, habe ich gewusst, wie man sie schnell auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Das, die Geschichte ist so spannend.
Da hat sich aber in Wahrheit bis heute nichts geändert. Wenn du überlegst, dazwischen die Ambo-Beutel, der klassische Mark 3, Mark 4.
Genau, die Mehrwegbeutel.
Haben wir auf Zeit auf der Dienststelle blind mit Augen verbunden, zlegt und wieder zusammenbaut. Ja. Und das ist die klassische Muscle-Brain-Memory, die ist halt einfach, ja. Und das ist aber wichtig.
Bei Bundeswehr machen sie es mit der Waffe.
Ja, es ist heute nur wichtig in der Ausbildung, dass man solche Dinge macht. Ja.
Wenn ich die Lehre kurz hernehme, und jetzt habe ich ja so einen Gottvater auf Lehre bei mir, wie würdest du das einkategorisieren? Gibt es da für dich ja, pädagogisch wichtige Maßnahmen, die gesetzt wurden? Findest du Maßnahmen aus deiner Zeit, wie du noch der Lehrling warst? War das schlecht? War das gut?
Naja, da hat sich in den Generationen, finde ich, was da. Das war halt früher schon so, wie du sagst, da hat es schon die einen oder anderen Schleifer gegeben mit dem Kakao.
Ja,
genau. Aber auch von denen hat man was gelernt. Mag man pädagogisch da verhalten, was man möchte. Aber ja, und dann hat es halt die anderen gegeben, die haben tatsächlich an der Hand genommen und gesagt, komm her, Bub, jetzt zeige ich dir was. Ja. Mhm. Und das hast du halt leider manchmal nicht mehr. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass jetzt wieder eine Generation an Lehrkräften zuwächst, weiß ich nicht. inwieweit ich da einen Einfluss drauf gehabt habe. Oder ich habe schon Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo ich sage, ja, wir gehen wieder dorthin. Und es ist halt leider Gottes, die Generation, die wir jetzt ausbilden, hat ganz eine andere Art und Weise, wie sie lernen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere. Es ist gar nicht negativ, es ist halt einfach anders. Ja? Und auf das muss man halt als Lehrkraft letztendlich auch Rücksicht nehmen und auf sie zugehen, damit sie einfach auch dieselben Inhalte, die man vor 10 Jahren unterrichtet hat, also da hat sich ja im Wesentlichen nicht viel geändert, ja? Weil der Kopf ist immer noch oben und die Füße sind immer noch
anatomisch,
ja. Ja, ja. Aber man muss halt einfach anders lernen halt. Und hat viel kürzere, sage ich, theoretische Inputs, dafür wesentlich mehr Praxis. Das ist das, was wir versuchen jetzt zu etablieren, weil wir einfach das Gefühl haben, oder eigentlich auch schon Ergebnisse sehen, dass das sehr, sehr gut ankommt und dass das einfach die Generation jetzt beim Lernen unterstützt.
Wenn ich den Rettungsdienst jetzt so allgemein sehen darf, mit ganz vielen verschiedenen Institutionen, aber Gott sei Dank mit einem klaren Sanitätergesetz, an dem ja auch meines Wissens noch immer wieder oder jetzt aktuell sehr gearbeitet wird, dass man das auch voranbringt, was die Ausbildung betrifft. Sagen wir es in Prozenten. Nein, sagen wir es in einer Skala von 1 bis 10. Wo siehst du die aktuelle Ausbildung des Sanitäters und jede Kategorie mit Kompetenzen und. Wo siehst du die jetzt? 10 ist gut, 1 ist schlecht.
Ja, da muss ich leider ziemlich hart ins Gericht gehen damit. Also, da würde ich maximal auf 5 bis 6 hergeben aktuell. Mhm. Ja. Also da ist definitiv viel Luft nach oben. Einerseits, was Kompetenzen angeht. Egal welche Ausbildungsstufen, kann man darüber diskutieren. Muss man auch darüber diskutieren, was man wem zumuten kann oder was man jemandem beibringen kann in der jeweiligen Ausbildungsstufe. Aber auch etwas über den Tellerrand hinaus, dass man sagt, okay, wir haben eine hohe Ausbildungsstufe, die aktuell die höchste Ausbildungsstufe mit der Notfallkompetenz, Intubation, Beatmung. Und da setzen wir jetzt nur einen drauf. Oder wir gehen überhaupt her, dass man sagt, okay, wenn jemand aus einem anderen Gesundheitsberuf kommt, dass man da vielleicht auch so ein bisschen den Bogen spannen kann.
Ah, sehr spannend, ja.
Dann könnte man ja Kompetenz oder erweiterte Kompetenzen diesen Personen zusprechen. Gibt ja Modelle.
Die gibt's. Ich weiß nur aus einem aktuellen Fall bei uns im Osten. Da kommen sie aus deutschsprachigen Räumen, würden gerne bei uns diverse Arbeiten verrichten, müssen sich über Bürokratie mit Genehmigungen, Zertifikate irgendwie drüber retten. Glaubst du nicht, dass es da auch viel zu viel Bürokratie ist und klare Regeln? Weil wir wissen schon, dass manche auch durch den Rost fallen. Jetzt, wenn ich sage, okay, so ein Krankenpfleger, so interpretiere ich jetzt deine Aussage, bitte korrigiere mich. Ich habe einen Krankenpfleger, der hat eine tolle Ausbildung, der hat vielleicht sogar eine Zusatzausbildung, so wie du, auf der Instrumentaria oder Anästhesiepflege. Und dann macht er 4 Module und darf am Rettungsauto fahren. Ist das jetzt dieser Zugang, den du da siehst?
Unter anderem wäre es eine Zugangsmöglichkeit, dass man sagt, man schafft Quereinstiegsmöglichkeiten auf einem bestimmten Ausbildungsniveau. Da will ich mich gar nicht festlegen, auf welchem Ausbildungsniveau, wo man da einsteigen kann. Da muss man natürlich auch dementsprechend abklopfen und überprüfen, was kann die betreffende Person das tatsächlich. Weil viele Dinge natürlich in der Krankenpflege nicht gelehrt werden und nicht praktiziert werden, die über den Rettungsdienst, typische Sanitätstechnik. Ja. Also der gewöhnliche Krankenpfleger, die gewöhnliche Krankenpflegerin, die meinetwegen in einer Notaufnahme arbeitet, wird wahrscheinlich auch um irgendein Produkt zu nennen, mit einer Schaufeltrage oder so nicht umgehen können, woher auch. Ja.
Ja, okay.
Also da muss man natürlich dementsprechend die Schulungsmaßnahmen punktuell setzen, dass man es dort hinkriegt, wo man es braucht. Aber auch diese Synergie nutzen oder diese Vorbildung nutzen, dass man es dann in einem gewissen Bereich im Rettungsdienst schon früher einsetzen kann, weil sie einfach schon eine Vorbildung haben. Aber die Möglichkeit gibt es ja aktuell auch schon. Es gibt das Gesetz grundsätzlich ja über verkürzte Ausbildung. Zumindest beim Rettungssanitäter, bei der Rettungssanitäterin ist es im Gesetz abgebildet, welche Dinge man anrechnen kann. Bei Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter haben sie es leider nicht abgebildet. Also da muss man ja, muss man mit Fingerspitzengefühl vorangehen und schauen, was kann man tatsächlich
anrechnen. Jetzt habe ich einen Notfallsanitäter, der ist seit 10 Jahren hauptberuflich gewesen, als Notfallsanitäter, ist NEF gefahren, ist vielleicht sogar Hubschrauber geflogen, hat wirklich eine tolle Erfahrung, was Notfälle betrifft, also vom Beatmen begonnen bis irgendwelche Maßnahmen im chirurgischen Setting, was auch immer. Wie wäre da dein Zugang? Kann ich da sagen, geh ein Jahr in die Pflege, mach ein Jahr Ausbildung und dann bist Gangpfleger und kannst auf einer Chirurgie arbeiten?
Ja, war genauso das
umgekehrte.
Ja, wäre das umgekehrte Modell unbedingt. Ja, also, warum soll ein Notfallsanitäter, der auch viel Erfahrung hat, nicht in einer zentralen Notaufnahme zum Beispiel arbeiten, in der Triage?
Ja.
Der ist irrsinnig gut in der Patienteneinschätzung.
Ja.
Oder halt auch dementsprechend in der Behandlung von den Patienten unterstützend. Ja. Für die Ärzte.
Der weiß im Notfall, wie er sich verhalten kann. Der fährt mit Betten vielleicht.
Der kann mit einem EKG umgehen, der kann beatmen und. Also es war natürlich diese Durchgängigkeit der Gesundheitsberufe war auch schon für das Gesamtsystem, glaube ich, eine gute Sache.
Nein, ich glaube auch, dass diese Übergänge ein angenehmeres wäre, wenn, weil der Sanitäter ist für mich ja in jungen Jahren der Einstieg in die Medizin gewesen. Und ich meine, ganz am Anfang war es der erste Hilfekurs logischerweise, weil da kommt man das erste Mal so richtig ein bisschen mit einem Sanitäter mal in Kontakt. Aber ich glaube, da kann man ganz viele junge Leute eigentlich abfangen, die dann dieses soziale Engagement auch mitbringen, weil da brauchst du schon eine nötige Empathie und eine Sympathie, um diesen Weg auch zu gehen, weil Christoph, du wärst nicht ein Lehrchef, wenn du nicht die nötige Empathie hättest, mit Menschen umzugehen und auch Menschen anzugreifen. Also das muss man auch sagen. Oder sehe das?
Ja, meines Erachtens noch ist Empathie eine der wichtigsten Eigenschaften von einer Führungskraft, weil sonst wird das nichts.
Ja, genau. Aber du stehst ja auch im Lehrsaal, also du bist ja nicht nur Führung. Und wir kennen ja auch Lehrer, vielleicht nicht im medizinischen Setting. Da fällt es schon, hat die Frau vielleicht auch der Empathie.
Genau, ne? wo das eher Fremdwort ist.
Ja, genau.
So ist es ja.
Du hast ja 2023 einen Kongress ins Leben gerufen, der an einem Sonntag stattfindet. Sensationell. Wo wir auch immer ein Teil sein durften. Vielen Dank einmal vorab dazu. 25 ist er dann wieder, hat er wieder stattgefunden. Die Adrenalins, also ein Ladernamen ist ja schon irgendwie lässig. Ja. Wie bist du dem gekommen? Was war da deine Intention?
Der Name war eine witzige Geschichte, so einfach ein spannendes Gespräch eigentlich zwischen meinem Kollegen aus der Öffentlichkeitsarbeit, der Grafiker ist. Und zu dem Zeitpunkt haben wir schon gewusst, wir wollen ein Symposium veranstalten. Wir haben einen Testballon im Haus selber gehabt im Jahr davor mit 6 oder 7 Vorträgen, der dann irrsinnig gut angekommen ist. Also da waren damals schon, glaube ich, 75 Teilnehmer aus den eigenen Reihen. Ja, und dann sind wir da beieinander gesessen. Ich hab das okay von der Geschäftsleitung gehabt, wir können das machen. Es ist darum gegangen, wie nennen wir das Kind? Ja? Und ja, irgendwie so immer dumm und hin und her und sage ich, weißt, aber wenn wir es machen, dann hätte ich gerne ein Logo, das muss so ausschauen und zeige ihm auf meinem Smartphone. Also ein neonschriftartiges Adrenalin. Und dann war eine kurze Pause und dann sagt er, du, wir nennen es Adrenalins. Ich bastel ein Logo.
Mega.
Ja. Ja. Naja, und dann das Linz-Logo kennen vielleicht manche mit diesem liegenden I. Naja, und über das liegende I ist halt dann diese Spritze entstanden. Ja, und dann ein bisschen nur so Retro-Style und Grinch. Und es ist ein super Logo entstanden, finde ich.
Hast du das sichern lassen, das Logo?
Nein.
Okay.
Es ist auch nicht tatsächlich, muss man dazu sagen, die echte Schriftart von der Stadt Linz. Also da hat die zuständige Abteilung nicht zugestimmt. Also es ist nur angelehnt an dieses Logo.
Okay.
Also die Schriftart ist geschützt, die haben wir nicht verwenden dürfen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber sie haben kein Problem damit gehabt. Also wir haben das Logo dann dem Betreffenden zugeschickt, der das freigibt und das war kein Problem. Und ja, der Name ist eigentlich irrsinnig gut angekommen. Ja.
Wenn man einen Kongress macht, wir haben noch nicht so viele Kongressorganisatoren bei uns im Podcast zum Gast gehabt. Auf was schaut man da? Ich meine, abgesehen jetzt von Sponsoren, eh klar, aber man muss ja auf gute Speaker schauen, man muss die Qualität hochhalten, man muss ja dann die Teilnehmer kreieren, man muss aufs Datum schauen. Wo liegt man, wenn man das plant, man nimmt sein Ziel her, auf was schaut man als Erstes?
Naja, wenn ich es so ein bisschen so wie in einer Projektplanung aufziehe, dann würde ich jetzt einmal sagen, zusammenfassend, brauchst du erst einmal einen Termin. Wenn ich einen Termin habe, dann fange ich einmal an, dass ich mir überlege, ja, welche Themenblöcke könnte man machen, welche Vortragenden, welche Speaker waren interessant, wen kann ich einladen, wer hat überhaupt Zeit, da fängt es dann schon mal an, da geht es dann schon mal für uns telefonieren. Dann hast du die ersten mündlichen Zusagen, dann holst du eine schriftliche Zusage, dasselbe machst du mit den Firmen, die lobenswerterweise uns da immer unterstützen, weil sonst war es zu guten Teilen nicht möglich, das Ganze zu machen. Ja, dann springt da wieder einer an oder eine, dann musst du wieder was neu organisieren, dann ja. Also es ist viel, viel Organisationsarbeit, sage ich mal, die ja, nach außen hin sieht man es eigentlich gar nicht.
Nein, so das sieht man nicht. Nein.
Und tatsächlich sind das unendlich viele Telefonate, E-Mails.
Und kanalisiert das alles bei dir?
Ja, also gerade das, was das Programm anbelangt, läuft bei mir zusammen. Vieles mache ich in Absprache mit meinem Bereichsleiter, weil da haben wir so ein bisschen Ideen sammeln, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit Ideen sammeln. Also das ist nicht mein alleiniger Verdienst, das möchte ich da festhalten.
Ach, ja, klar, man braucht da immer.
Aber viele Dinge rennen, sage ich jetzt mal, auf meinen Rechner zusammen. Ja.
Okay. Und du bist noch glücklich verheiratet, passt das?
Ja, ich denke schon.
Also,
nein, ich bin glücklich verheiratet.
Ja.
Meine Frau also,
ja. Sie ist verheiratet, du bist
ja, glücklich. Sie ist okay. Mir nicht best, dass ich jetzt da bin. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Nein, also ist tatsächlich, das passt schon.
Bringt natürlich ganz viel Status auch, muss man ganz ehrlich sagen, warum. Man kann sich mit Linz in Verbindung setzen, man hat wieder die Community im Rettungsdienst, so wie jetzt am AGN, also da hat man ja das Gefühl, wir sind alle eine große Familie, man trifft sich halt dann einmal in 2 Jahren, bei dir ist es ja auch so, vielleicht auch nächstes Jahr wieder. Das
kann ich leider noch nicht beantworten, weiß ich nicht, aber würde mich grundsätzlich freuen. Ja.
Okay. Wir werden ja gerne reviewen und nochmal senden, diesen Podcast, wenn es soweit ist. Und die Adrenalin Linz 2027 stattfinden sollte.
Ja, aber was ich vielleicht da noch ergänzend dazu sagen darf, hast du gesagt, du hast noch glücklich verheiratet. Also alles das brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Du bist dafür beschäftigt. Also wenn man da nicht den Rückhalt daheim hat, dann funktioniert das nicht. Unbestritten. Ja.
Ja, definitiv. Da braucht man immer wem starten im Hintergrund. Sonst würde das nicht funktionieren und wahrscheinlich auch vice versa.
Ja. Ich habe einmal gehört, was der Mann ist der Kopf der Familie und die Frau ist der Hals, der an den Draht. Sonst läuft das nicht.
Ich glaube, das sagen nur die Oberösterreicher. Go away. Ja, es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, lieber Christoph. Wir sind schon fast am Ende mit unserem Podcast. Ich habe aber dennoch noch eine Frage, die stellen wir gerne unseren Gästen. Vielleicht hast du es ja schon gehört, das eine oder andere Mal. Jetzt haben wir schon einige Abonnenten. Ich glaube, wir sind bei, ich schaue die Iris gerade bei 6.000 oder mehr Abonnenten. Danke, dass Sie uns zuhören und euch die Zeit dazu nehmt. Welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne erfunden?
Oh. Die elektrohydraulische Trage. die erleichtert das Leben des alten Sanitäters durchaus. Und die Jungen holzgesund.
Genau so
ist es. Ja, nein, es ist eins der coolsten Dinge, abgesehen von irgendwelchen Monitoren oder so, die halt jetzt wirklich viele Dinge kennen. Ja, da hätte ich natürlich auch gern den einen oder anderen erfunden.
Das ist klar, dann würde man vielleicht gar nicht so da sitzen jetzt.
Vielleicht auf der eigenen Insel.
Mach Gott. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Bleib uns gewogen, bleib dem System gewogen. Solche Menschen wie die braucht es einfach, um den Rettungsdienst unter anderem auch in der Kompetenz nach vorne zu bringen. Hau dich weiter so eine, alles ehrenamtlich. Für das sind wir da dankbar, was du da im Kongress und so weiter alles aufziehst. Ja, alles Gute und noch viel Spaß hier im Kongress.
Ja, danke.
Danke, auch euch danke fürs Zuhören. Tschüss.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!